Die Sponsoring-Affären in NRW und Sachsen sorgen für Wirbel. Die Wege der Parteien, ihre Kassen zu füllen, sind in die Kritik geraten. Steuergelder scheinen nicht zu reichen. Immer häufiger wird die Wirtschaft zur Kasse gebeten. Wird dadurch die Politik beeinflusst? Rentepolitiker, Parteienfinanzierung und ihre Grenzen.
Unbegrenzten Ideenreichtum bescheinigte eine Expertenkommission schon im Jahre 2001 den Parteien, wenn es um die Suche nach ergiebigen Einnahmen geht. Wie sollen sonst auch, so eine Zeitung, die bombastischen Events finanziert werden, die Parteitage und die Wahlkämpfe? Und ständig in der Gefahr sein, entweder gegen Gesetze zu verstoßen oder zumindest gegen die guten Sitten. Brauchen die Parteien wirklich so viel Geld? Diese Frage wird uns heute Abend in der Phoenix-Runde unter anderem umtreiben, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mit mir hier im Studio versammelt sind Hans-Herbert von Arnim, Staats- und Verfassungsrechtler. Dazu Uwe Altschner. Sie sind Geschäftsführer der 11011 Unternehmensberatung für politische Kommunikation und Strategie. Ganz kurz, was machen Sie in Berlin?
Wir erklären der Politik, wie die Wirtschaft funktioniert und der Wirtschaft, wie Politik funktioniert.
Und das hat ja auch manchmal was mit Sponsoring zu tun. Und bei uns ist Markus Feldenkirchen vom Hauptstadtbüro des Spiegel. Herr Arnim, selten dämlich hat der Bundestagspräsident Norbert Lammert die Sponsoring-Aktivitäten der nordrhein-westfälischen CDU genannt. Er ist ja selbst Mitglied in diesem Landesverband. Sponsoring ist aber im Parteiengesetz ja nicht explizit geregelt. Ist also erlaubt, was nicht verboten ist?
Sponsoring als solches ist nicht verboten, ist erlaubt. Spenden an eine Partei ist auch erlaubt. Aber wenn man der Partei etwas zuwendet und dafür ein Privatissimum, ein Gespräch mit dem Ministerpräsident bekommt, dann ist das möglicherweise Korruption. Dann ist das nicht mehr das normale Sponsoring oder die normale Spende, sondern dann kauft man einen Ministerpräsident oder wie in Sachsen möglicherweise ein Gespräch mit einem Parteivorsitzenden.
Der auch Ministerpräsident ist.
Er hat zwei Hüte auf, sodass oft die Frage ist, ja, kommt es wirklich nur auf den Wortlaut an, Ministerpräsident oder Parteivorsitzender? Dann kann das Vorteilsannahme sein beim Ministerpräsident, das ist strafbar, oder es kann eine rechtswidrige Spende sein, eine Zweckspende, die ist nach dem Parteiengesetz verboten. Und dann muss der Bundestagspräsident ermitteln, im zweiten Fall, und im ersten Fall muss der Staatsanwalt möglicherweise ermitteln, wenn Rüttgers Bescheid wusste.
Genügt der Hinweis, wie im Fall Sachsen, dass es der Parteivorsitzende, nicht der Ministerpräsident ist, oder ist das nur eine Formalie?
Nein, es kommt tatsächlich auf den Wortlaut an. Wenn es der Ministerpräsident ist und der darüber weiß, dass man ihn da möglicherweise vermarkten will, dann kann das Vorteilsannahme sein, also strafbar. Wenn es nur in Anführungsstriche der Parteivorsitzende ist, obwohl der Unterschied in der Sache gar nicht so groß ist, weil der ja auch Ministerpräsident ist, wenn er aber als Parteivorsitzender angeboten wird mit einem Gespräch, dann kann das aber eine verbotene Zuwendung sein, denn das ist nicht mehr Sponsoring.
Aber es ist der weniger schlimmere Fall juristisch betrachtet.
Ja, ist der weniger schlimmere.
Das ist ja wichtig, vielleicht auch noch.
Ermittelt nur der der Staatsanwalt, sondern nur der Bundestagspräsident.
Herr Altschner, Sie halten ja Sponsoring, wenn ich das richtig gelesen habe, für viel transparenter und unproblematischer als eine Parteispende. Obwohl die Parteispende muss ja veröffentlicht werden. Warum ist Sponsoring besser?
Das Sponsoring muss auch veröffentlicht werden, und zwar schon an Ort und Stelle. Sponsoring ist ja, also ich bin kein Jurist, aber steuerrechtlich, wenn ich richtig informiert bin, steht dem Sponsoring immer und muss ihm eine konkrete Gegenleistung gegenüberstehen. Diese muss angemessen sein, und darüber haben dann im Zweifelsfall auch Juristen zu entscheiden, ob das so ist oder nicht. Aber es ist eine konkrete Leistung und der eine Gegenleistung gegenübersteht. Das ist auch transparent. Auf jeder Veranstaltung müssen die Sponsoren genannt werden. Und wenn das so ist, dann ist auch da relativ wenig Raum für Verschwörungstheorien.
Aber es geht ja auch darum, dass zusätzlich für Geld noch ein Gespräch mit Politikern angeboten worden ist.
Ja, also in dem Fall, da teile ich die Meinung von Herrn Lammert, das ist saudumm, vor allen Dingen die Art und Weise, wie es formuliert worden ist. Und das deutet darauf hin, dass da auch mangelnde Erfahrung mit dem Spiel ist. Das Gespräch als solches ist aus meiner Sicht auch unproblematisch. Wir müssen sehen, es geht hier um Teilhabe, es geht hier um Kommunikation, es geht hier auch um Eitelkeit, die beidseitig eine Rolle spielt. Und wenn es jemanden gibt, der an der Stelle Wert darauf legt, dass er für eine Leistung auch noch eine Extrabehandlung bekommt, die im Übrigen in anderen Wirtschaftsbereichen gang und gäbe ist, Showbiz und dergleichen, dann mag das so sein.
Gut. Wir können das gleich weitersehen. Herr Feldenkirchen, als Sie noch zur Schule gegangen sind, da gab es beim Spiegel schon mal einen Titel, die gekaufte Republik. Das bezog sich auf die Flick-Affäre. Jetzt wird ja die neue Sponsoring-Affäre auch schon gleich wieder in Verbindung gebracht mit den ganz großen Spendenskandalen der Republik. Gibt es da eine Verbindung?
Na, ich glaube, es zieht sich schon ein roter Faden durch die Geschichte der Bundesrepublik, was die Parteienfinanzierung angeht, dass es immer wieder schmutzige Tricks gegeben hat. Mal legal, mal halblegal, mal illegal. Das, was in den 80er Jahren von auch einem Untersuchungsausschuss untersucht wurde, was Helmut Kohl praktiziert hat, sein System der schwarzen Kassen, in dem er Gelder versteckt hat, das war ganz klar illegal, wurde auch vom Bundestag, soweit es ging, aufgearbeitet, ohne Mitwirkung der Beteiligten. Jetzt haben wir ein neues Zeitalter der Parteienfinanzierung und auch der Kreativität, die Sie schon angesprochen haben. Und was wir hier jetzt erlebt haben in den CDU-Landesverbänden Sachsen und Nordrhein-Westfalen, das hat eine neue Stufe, eine neue Qualität und auch eine Kreativität, von der ich persönlich, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und ich gebe meinem Vorredner da auch nicht recht. Ich glaube nicht, dass das Unerfahrenheit ist. Mhm. Ich glaube schon, dass das sehr bewusst ist und auch System hat.
Ganz kurz nur, auf den Berliner Stadtverkehr kann man sich leider auch nicht immer lassen. Inzwischen kurz verspätet, aber immer noch rechtzeitig, Professor Heinrich Oberreuter bei uns angekommen, der Leiter der Politischen Akademie in Tutzing. Und zwar genau in dem Moment, als ich ursprünglich nämlich geplant habe, Ihnen eine Frage zu stellen, sind Sie rechtzeitig da. Herzlich willkommen hier. Herr Oberreuter, es geht um die Parteienfinanzierung, die Finanzierungspraxis der Parteien. Muss die nicht auch nach den zurückliegenden Ereignissen, die sogenannte Mövenpick-Spende, die Sponsoring-Praxis oder die Sponsoring-Aktivitäten, muss diese Finanzierungspraxis der Parteien nicht viel stärker geregelt, gedeckelt, beschränkt werden?
Naja, nun ist es halt so, dass es kaum ein Land gibt, in dem die Parteienfinanzierung so strikt und auch in der Regel so transparent gelöst ist wie bei uns. Das Problem ist natürlich immer, Parteien finden, das sagen die Franzosen ja sehr offen, immer eine Möglichkeit, das Geld dorthin fließen zu lassen, wo sie es brauchen. Und insofern kriegen sie auch mit den perfektesten Regelungen die Missbrauchsanfälligkeit nicht aus dem System heraus. Was wir jetzt hier erlebt haben, Mövenpick, würde ich sagen, ist eine andere Sache. Das riecht nur komisch, muss aber oder ist wahrscheinlich mit Sicherheit keine gekaufte Entscheidung. Was wir hier erlebt haben in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen, was aber jetzt ohne die persönliche, ja, sag ich mal, gekaufte Starfunktion des Ministerpräsidenten, man kommt sich ja vor, als ob ein Filmstar vermietet wird und seine Anwesenheit einem gegen Geld schenkt, das ist eine neue Dimension. Das Sponsoring selbst ist ja relativ, ich würde mal sagen, nicht durchsichtig, anonym bei den Einnahmen der Parteien aus Veranstaltungen nachweisbar, aber nicht konkret. Also sie müssen pauschal aufgeführt werden. Wir wissen aber nicht, welche Firma welchen Betrag bei welcher Veranstaltung der Partei zugewendet hat. Also das ist eine neue kreative Dimension und alle Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, dass man dagegen vorgehen soll und hier Transparenz herstellen muss. Und zwar mindestens die gleiche Transparenz, die, Herr von Arnim sieht das ja alles sehr kritisch, mindestens die gleiche Transparenz, die wir sonst auch haben im Spendenwesen. Und da ist, glaube ich, die Achillesferse gegenwärtig.
Das Wort Kreativität ist jetzt mehrfach gefallen, was eigentlich sonst immer was Positives ist, im Zusammenhang jetzt mit Transparenz, aber nicht so. Parteiengesetz muss in dieser Hinsicht geändert werden. Soll das auch mit rein, dass in Zukunft die Sponsoring-Aktivitäten eben nicht mehr unter sonstige Einnahmen laufen, wo alles Mögliche drinsteht, sondern eben auch explizit in dem Rechenschaftsbericht dann auftauchen?
Also Sponsoring ist an sich unproblematisch. Bloß die Gefahr ist, dass man nicht nur sponsert, sondern dass das dann so viel man dafür bezahlt, dass es zu einer verdeckten Parteispende wird. Denn Sponsoring, die Beträge, kann das Unternehmen steuerlich absetzen. Spenden an Parteien können Unternehmen nicht steuerlich absetzen. Spenden an Parteien müssen sie ab 10.000 Euro publizieren. Sponsoring brauchen sie zwar auf dem Parteitag, ist es öffentlich, aber sie brauchen es nicht nachträglich irgendwie im Rechenschaftsbericht bundesweit öffentlich zu machen. Sponsoring ist also sehr attraktiv für Parteien und für Unternehmen, eben auch attraktiv, um die Bestimmungen, die für Spenden gelten, zu unterlaufen. Deswegen muss man es unbedingt ins Parteiengesetz aufnehmen. Man könnte sogar dran denken, ob man Sponsoring nicht generell verbietet. Darüber muss diskutiert werden.
Ich wollte es gleich ansprechen. Herr Feldenkirchen, es gibt ja einen Finanzierungsmix bei Parteien. Also die finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge, über die staatlichen Zuwendungen, das sind im Wesentlichen die Wahlkampfkostenerstattung, das sind die Parteispenden und eben die sonstigen Einnahmen, also vor allen Dingen das Sponsoring. Ist dieser Mix richtig? Ist das auch, sagen wir mal, demokratieverträglichste, diese Form eines Finanzierungsmixes?
Ich denke nicht. Wir hatten auch, wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, diesen Mix in dieser Form nicht. Das Sponsoring hat ganz klar zugenommen. Das zeigen die Rechenschaftsberichte der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und ursprünglich hatten sich die Gründungsväter unserer Republik auf eine mehrheitlich staatliche Parteienfinanzierung verständigt. Ich finde diesen Gedanken immer noch sehr, sehr sympathisch. Ich finde nicht, dass Parteien ein solches Maß an Geld brauchen, dass sie auf viele tausend Euro aus der Wirtschaft angewiesen sind oder sogar Millionen. Ich glaube, dass jeder Bürger in Zeiten des Wahlkampfes darauf verzichten kann, dass die Mittelstreifen auf den städtischen Straßen mit riesigen Plakaten, die sehr, sehr viel kosten, zu plakatiert sind. Die Kernaufgabe der Parteien ist, glaube ich, mit der staatlichen Finanzierung und auch mit den Mitgliedsbeiträgen weitgehend zu gewährleisten.
Jetzt haben wir schon eine Reihe von Vorschlägen auch wieder gehört, wie das am besten aussieht, die Parteienfinanzierung für ihre Kunden. Die Wirtschaft wäre da schlecht, wenn es keine Möglichkeit mehr über Sponsoring und Spenden gäbe.
Ich glaube, da herrscht hier in der Runde ein völlig falsches Verständnis vor. Die Wirtschaft hat viel geringeres Maß an Interesse an diesen Sponsoringleistungen, als Sie möglicherweise annehmen und Sie, Herr Feldenkirchen. Es ist tatsächlich eine Leistung, die Parteien erbitten, um den Aufwand zu treiben, um heute in einer Mediengesellschaft modern Kommunikation betreiben zu können. Da ist der Aufwand in der Tat sehr groß geworden und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn das hinterfragt wird, ob es so sein muss. Aber momentan ist es so. Sponsoring ist insofern dann auch ein Mittel, was ganz bewusst auch gelassen worden ist, weil es transparent ist. Sie haben vor Ort sofort den Überblick darüber, wo eine Leistung, wer sich beteiligt hat. Und es ist dann auch in den Medien, das zu hinterfragen, auch zu fragen, wie viel bekommen Sie dafür und im Zweifelsfall auch dort Missbrauch sofort aufzudecken, wenn eine Leistung eben nicht in angemessenem Verhältnis zu der Gegenleistung der Präsentationsmöglichkeit
steht. Also die Wirtschaft könnte da auch darauf verzichten.
Die Wirtschaft kann darauf verzichten, ja.
Auf diese Präsentation. Herr Oberreuter, es war ja jetzt hier schon von Herrn Armin, der Vorschlag, Sponsoring ganz abschaffen. Da gab es ja, glaube ich, aus der SPD heute auch Signale, wenn man sich darauf einigen könnte, wäre das sinnvoll? Würde die Situation auch der Parteien, auch ihr Ansehen in der Öffentlichkeit verbessern?
Also ich glaube das nicht, dass es ihr Ansehen verbessern würde. Es gibt nichts, womit sie die Parteien mehr in die Petrouille bringen können, als mit der Frage, wo kommt ihr Geld her und wie verwenden sie es? Und die Frage, was ist angemessen, ist eine nicht klärbare. Ob ich nun Plakate aufhänge, ob ich in Wahlkämpfen meine Kulissen auf Tiefladern durch die Republik schicke, ob ich Medienkampagnen starte. Es gibt in dieser merkwürdigen Mediengesellschaft gewisse Bedürfnisse, professionelle Kommunikationsformen zu organisieren, sonst erreicht man die Leute nicht. Es gibt vom Parteiengesetz her, auch von Karlsruhe her, Erwartungen an die innerparteiliche Organisation der Partei. Das heißt im Klartext, ich brauche lokale Strukturen, damit ich die Mitglieder überhaupt erreiche. Ich habe ein Parteiengesetz, in dem die Parteien Aufgaben zugewiesen gekriegt haben, um die Demokratie voranzutreiben. Zugegebenermaßen muss man sagen, diese Aufgaben haben sie sich selber zudefiniert. Und man muss dazu sagen, manche Aufgabe sieht es auch so aus, als ob sie Ausgaben rechtfertigen sollte.
So ist es.
Auch das muss man sehen.
Mhm.
Aber
man muss ja
erstaunlich, ein Punkt ist ganz wichtig. Erstaunlich ist der Vorschlag, auf staatliche Parteienfinanzierung zu rekurrieren. Genau das ist demokratiewidrig, weil Parteien freie gesellschaftliche Vereinigungen sein sollen und müssen, staatsfern. Und der Witz war ja, dass das Bundesverfassungsgericht zur rechten Zeit entschieden hat, dass ein Übermaß an parteilicher, an staatlicher Finanzierung der Parteien die Staatsferne und damit die Freiheit der Parteien beeinträchtigt. Und dieser Mix, den wir heute haben zwischen Spenden, zwischen Mitgliedsbeiträgen, zwischen staatlicher Finanzierung, in dem ja auch sehr deutlich gesagt wird, die staatliche Finanzierung darf nicht überhand nehmen im Vergleich zu den anderen eigenen Einnahmen, ist genau ein Schutzschild dafür, dass der Staat nicht zu mächtig wird in seinen Einwirkungsmöglichkeiten auf die Partei.
Eine Nachfrage, das Argument verstehe ich nicht ganz, dass die staatliche Finanzierung da problematisch ist. Denn erstens mal lässt es sich ja relativ gut nachvollziehen. Es geht ja um einen bestimmten Verteilungsschlüssel. Und der Staat ist ja keine natürliche Person. Das sind ja nicht Staatsgelder, sondern es sind ja Steuergelder der Wahlbürger. Die äußern ihre politische Meinung in Form von Wählerstimmen oder auch ihre Zuneigung in dem Fall über Steuergelder, die dann nach einem Verteilungsschlüssel entsprechend der politischen Stärke verteilt werden. Was ist an dieser staatlichen Parteienfinanzierung so schlecht?
An dieser Finanzierung und an dieser Abhängigkeit ist genauso viel schlecht, wie schlecht ist am Einfluss der Parteien auf das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem zum Beispiel. Da könnten Sie genauso gut sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so steht es ja auch in den Gesetzen, gehört dem Volk. Wie organisiert sich das Volk? Durch plurale Verbände und durch politische Parteien. Wenn ich dieses Argument ad absurdum zu Ende führe, heißt das, jeglicher parteipolitischer Einfluss, so wie wir ihn gerade gesehen haben im ZDF zum Beispiel, wäre legitim, weil er sozusagen auf den demokratischen
Souverän zurückzuführen wäre. Der Staat wird ja von den Parteien, was kann er einfordern? Wie kann er sie erpressbar machen?
Es ist ja nicht der Staat, der darüber beschließt, wie viel Geld die Parteien bekommen. Der Staat ist nur der Vordergrund. In Wahrheit sind es ja die Parteien selbst. Denn wer sitzt denn im Parlament und beschließt, wie viel Geld sie selbst bekommen? Es ist also ein In-sich-Geschäft. Und wer selbst über seine Staatsfinanzierung entscheiden kann, der ist versucht, möglichst viel zu bewilligen. Lassen Sie mich noch mal zu der generellen Frage, die Sie eben an Herrn Feldkirchen gestellt haben, die verschiedenen Komponenten der der Parteienfinanzierung. Richard von Weizsäcker hat mal gesagt, die Parteien leben bei uns wie im Schlaraffenland. Und so Unrecht hat er nicht. Das hat historische Gründe. Als die staatliche Parteienfinanzierung vor Jahrzehnten eingeführt wurde, waren wir in Deutschland die Ersten, die das überhaupt in Europa eingeführt hatten. Und es wäre sogar eine Weltpremiere gewesen, wenn nicht Costa Rica und Argentinien auch schon eine Staatsfinanzierung gehabt haben. Damals haben wir das also eingeführt, wir waren die Ersten und das wuchs unglaublich schnell, bis das Bundesverfassungsgericht in den 60er Jahren das begrenzt hat. Dann war es begrenzt, aber jetzt kommen wir zur Entscheidung der Parteien in eigener Sache im Parlament. Dann haben die Parteien die Gelder auf ihre Hilfsorganisationen umgelenkt. Die engere Parteienfinanzierung ist das eine. Das sind nur 133 Millionen im Jahr an alle Parteien zusammen. Aber dann haben sie es gelenkt an ihre Parlamentsfraktionen, im Bund, in den Ländern, an ihre Parteistiftungen. Sie haben Abgeordnetenmitarbeiter geschaffen. Sie haben steuerlich begünstigt. Die Mitgliedsbeiträge, Spenden und Beiträge an Parteien sind hochsteuerlich begünstigt. Alles zusammen sind da nicht 133 Millionen, wie die Staatsfinanzierung ist, sondern 1000 Millionen. 1 Milliarde ist das alles zusammen. Also man darf nicht nur die engere Parteienfinanzierung ins Auge fassen, sondern muss auch die Fraktionen, die Abgeordnetenmitarbeiter, die Parteistiftungen, die steuerliche Begünstigung und auf Europaebene bekommen die europäischen Parteien, auch die deutschen, bekommen inzwischen auch noch Geld. Wenn man das alles zusammennimmt und diese Zahlung zum Beispiel an Fraktionen und Stiftungen, weil es um die Entscheidung des Parlaments in eigener Sache geht.
Die Parteikassen fließen dürfen.
Nein, die dürfen nicht in die Parteikassen fließen, aber die Fraktionen machen ja auch Öffentlichkeitsarbeit, machen viele Aufgaben der Parteien mit. Nur noch eine Zahl. Diese Zahlungen an Fraktionen und Stiftungen sind in den letzten 4 Jahrzehnten haben die sich ver-40-facht. Das Sozialprodukt ist sehr viel weniger gestiegen. Also daran sieht man, dass das eigentliche Problem dieser ganzen Chose das Entscheiden der Parlamente, das heißt der Parteien in den Parlamenten in eigener Sache ist. Und deswegen muss man das irgendwie begrenzen. Von den Einnahmen her ist es schwer. Aber man sollte darüber nachdenken, ob man nicht die Ausgaben begrenzt. Gut. Denn wenn man die Einnahmen irgendwie denen immer mehr gibt, bleibt der Druck, weil die ja im Wettbewerb miteinander, so hoch das Staatsfinanzierungsniveau auch immer ist, wollen sie doch immer noch mehr.
Also deswegen muss man die Ausgaben begrenzen. Noch ansprechen. Herr Feldenkirchen, was jetzt Professor von Armin da angesprochen hat, diese sogenannten In-sich-Geschäfte. Die Parteien können sozusagen selbst beschließen, wie viel sie aus dem Staatstopf nehmen. Das gilt natürlich auch für jede Änderung der Parteiengesetze über die Finanzierung. Das beschließen die Parteien selbst. Ist ja ein großes Problem. Gäbe es eine andere Möglichkeit, eine unabhängige Kommission damit zu beauftragen? Denn das gibt es ja sonst nicht noch einmal, dass eine Organisation über die eigene Finanzlage selbst beschließen kann und eigentlich theoretisch auch unbegrenzte Möglichkeiten hat, Einnahmen zu generieren.
Natürlich gäbe es die Möglichkeit einer unabhängigen Kommission. Dazu müsste natürlich vorher die Bereitschaft da sein, Macht abzugeben, auszulagern und nicht mehr selber verantwortlich zu sein. Es gibt, was die Maßlosigkeit des Staates angeht, natürlich auch Möglichkeiten, wie wir es im Umgang mit unseren Staatsschulden jetzt gesehen haben, eine Selbstbeschränkung zu beschließen, wie das bei der Schuldenbremse zum Beispiel geschehen ist. Sowas wäre theoretisch alles denkbar. Dennoch muss ich sagen, unter dem Strich ist mir diese Form der Parteienfinanzierung lieber, als wenn sich Parteien zu Anhängseln von großen Wirtschaftsunternehmen machen. Ich glaube, unter dem Strich schadet das dem Ansehen von Politik und damit der Demokratie mehr.
Nochmal zu den Spenden vor allen Dingen der großen Unternehmen. Sie haben ja gesagt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig für die großen Unternehmen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Wir haben eben über Sponsoring gesprochen und ich glaube auch, die Spenden sind für Unternehmen als solches nicht wirklich wichtig, denn sie zahlen ein Vielfaches an Steuern im Vergleich zu dem, was sie an Spenden geben, und dieses Steueraufkommen ist im Zweifelsfall auch politisch wesentlich wirkungsvoller als Hebel, wenn ich da ein Gespräch bei irgendjemandem nachsuche, als das, was ich spende. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier wirklich noch einmal festhalten, es ist ein Fall oder es ist ein Problem, was nicht eine Partei als solches betrifft, sondern was ganz generell den Betrieb, Sie haben eben die Gründungsväter zitiert, die haben vorgesehen, dass die Parteien an der Willensbildung teilhaben. Und insofern ist es etwas, wo wir jetzt überlegen müssen, was muss man verbessern. Sponsoring ins Parteiengesetz aufzunehmen, wäre sicherlich eine gute Idee, um das auch klar zu greifen. Vom Grundsatz her ist Sponsoring aus meiner Sicht jedenfalls unproblematisch, weil, wie gesagt, immer klar ist, wer etwas gibt und die Öffentlichkeit hergestellt ist. Und dann kann auch gefragt werden, wer wie viel gibt. Das wäre also unproblematisch.
Aber so, wenn es transparent ist und dass es hier Interessenverschwisterungen gibt, ist ja evident. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass eine große, den Zigarettenmarkt beherrschende Firma gerne auf Parteitagen mit ihren Ständen präsent gewesen ist, aber seitdem es die erregte Diskussion um das Rauchverbot gibt, die Präsenz dieser Zigarettenfirma auf Parteitagen gegen null
schrumpft. Aber es sind alle Firmen gewesen, Herr
Ober. Gut. Ja. Nur, ich hätte gerne noch eine Ergänzung oder Korrektur zu Herrn von Animan gebracht. Ich meine, wir sollten, wenn schon, beim Thema Parteienfinanzierung bleiben. Wir sollten schon auch Interesse daran haben, dass wir einen sachlich aufgeklärten, funktionsfähigen, die Materien durchdringen könnenden Parlamentarismus haben. Es ist kein Problem. Also vor 4 Jahrzehnten, Herr von Arnim, war der Bundestag in einer unglaublichen Weise nicht ausgestattet. Die Abgeordneten saßen zum Teil zu viert in einem Büro. Sie hatten keine Sekretariatshilfe, sie hatten keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man also diesen Punkt zum Ausgangspunkt der Vervierzigfachung nimmt, dann ist das eigentlich eine Vervierzigfachung von fast null. Und daran, glaube ich, können wir keine Interessen haben. Ich wäre sehr dafür, dass wir diese Materien trennen. Fraktionen haben andere Aufgaben. Fraktionen sind ja auch gehalten, die Mittel, die sie kriegen, nicht für parteipolitische Propagandazwecke zum Beispiel einzusetzen. Da gibt es rechtliche Regelungen. Und ich meine, es gab mal einen SPD-Abgeordneten, der hat die Hinterbänkler im Parlament als Neger bezeichnet. Das dürfte man halt aus Political Correctness Gründen gar nicht mehr tun. Deswegen, weil sie über keine Ressourcen verfügten. Sie waren arm, kolonialisiert, abhängig von ihren Fraktionsfürsten. Und dass wir hier Abhilfe geschaffen haben, ist, glaube ich, um einen funktionsfähigen Parlamentarismus zu haben, eine Voraussetzung, ohne die das Ganze
gar nicht funktionieren kann. Von Armut kann man da heute ja wohl kaum mehr reden. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt und andere Vorschläge, wie das alles besser werden soll. Unter anderem die Forderung, die Spenden von juristischen Personen, also die Spenden von Firmen, von Verbänden, entweder zu deckeln oder ganz abzuschaffen. Was ist von dieser Forderung zu halten?
Ja, ich habe ja eben schon die Auffassung vertreten, dass ich mir Parteien wünsche, die weitestgehend unabhängig sind von der Finanzierung durch Verbände, durch Firmen, die immer klare Interessen haben. Wenn das von der Gemeinschaft, in diesem Falle der Gemeinschaft der Steuerzahler, die sich eine gut ausgestattete Politik, einen gut funktionierenden Parlamentarismus, aber auch vitale Parteien leisten wollen, dann ist mir das sehr viel sympathischer als eine Partei, die weitestgehend von Großspenden von einzelnen Firmen lebt, wie wir das im Fall der Hotelspende bei der FDP erlebt haben. Ich glaube, das ist unwürdiger für die Politik als Ganzes, als wenn aus den gemeinschaftlich generierten Einnahmen wir für Parteien und Parlamente Geld ausgeben.
Also, was sagen Sie denn zu diesem Argument, das in dem Zusammenhang immer genannt wird, dass man eben juristischen Personen keine Möglichkeit geben solle zu spenden? Es solle nur spenden, der wählt, also der Wähler, die natürliche Person, der beeinflusst die Politik mit seiner Wählerstimme, der entscheidet über die Zusammensetzung der Parlamente, auch über die politische Macht. Und auch nur wer wählt, sollte auch in der Lage sein, spenden zu dürfen.
Das ist ein ernstzunehmendes Argument, dem muss man sich widmen. Da habe ich persönlich meine eigene Auffassung dazu. Aber das ist klar. Also die Frage ist nur, wie organisieren wir die Teilhabe am Meinungsbildungsprozess? Ja? Parlamentarismus ist das eine, aber auch der vorpolitische Raum hat eine ganz wichtige Aufgabe. Das heißt, die Mitwirkung der Bürger. Und da kommt es dann schon, da kommen wir an die Mediengesellschaft. Das heißt, die Meinungsbildung einer Partei vollzieht sich auf dem Parteitag. Da sind die Medien, dann kommt es die Kameratechnik. Selbst Sie haben hier ein wunderschönes Studio. Das sind alles Dinge, die Geld kosten. Und die werden dann auch zu finanzieren sein. Und man muss dann überlegen, ideal ist es, wenn die Bürger aus eigenem Verständnis heraus eine Bereitschaft haben, individuell beizutragen. Das setzt bei den Parteien voraus. Da bin ich, glaube ich, sehr nah bei Ihnen, Professor Malheim, dass die auch die Mitwirkung an den Beschlüssen überdenken und verbessern müssen. Ganz klar. Also da zeigt sich, glaube ich, auch, weshalb die großen Parteien momentan eher ein Problem haben als die kleineren Parteien. Denn die haben in der Regel, vielleicht ist es ein bisschen verallgemeinert, aber haben eher noch die Möglichkeit, an der Meinungsbildung stärker teilzuhaben. Auf welcher Grundlage auch immer. Aber das ist etwas, wo man drüber nachdenken muss, wie möchten wir die politische Diskussion gestalten, ob das dahinter juristische Personen spenden dürfen oder nicht, das muss dann...
Es gibt ja noch die natürlichen... Darf ich vielleicht da nochmal... Hängt der Frust der Parteimitglieder, dass die also jetzt vor allen Dingen den Volksparteien davonlaufen, nicht auch mit der Staatsfinanzierung zusammen? Als die Staatsfinanzierung eingeführt wurde damals, hat der sagenhafte Herbert Wehner dagegen gewettert und hat gesagt, dadurch demotivieren wir die Mitglieder mit der Staatsfinanzierung.
Die aber mit den Mitgliederbeiträgen eigentlich nicht richtig viel
weil in der Partei weil die Parteien dann gar nicht mehr so die Mitglieder brauchen, wenn sie staatsfinanzieren. Und hat auch gesagt, dann hängt die Parteiführung ab von den Mitgliedern. Und genau diese Situation haben wir jetzt tatsächlich.
Ja, aber lassen Sie mich vielleicht sie doch, noch eigentlich noch kaum, weil die Mitgliederbeiträge ja nicht sehr ins Gewicht fallen bei der Finanzierung. Ja.
Doch, die fallen erheblich ins Gewicht. Jetzt, wo die SPD zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten die Hälfte ihrer Mitglieder verloren hat.
Ja, ich sage ja, aber jetzt für die Finanzierung, man braucht im Prinzip andere Einnahmequellen, weil die Zahl der Mitglieder zurückgegangen ist.
Ja, es sei denn, man setzt an der Ausgabenseite an und limitiert für alle gleichzeitig die Ausgaben, sodass dieser Druck, immer neue Einnahmenquellen zu schaffen, dass dieser Druck tatsächlich weggeht. Lassen Sie mich aber, damit das nicht zu kurz kommt, noch etwas zu Großspenden an die Parteien. Sie haben jetzt nur die Spenden, die juristischen Personen geben, ob die abgeschafft werden sollen. Aber überhaupt, Großspenden sind problematisch, demokratietheoretisch und auch praktisch. Wir haben ja eine Demokratie und da soll idealiter jeder eine gleiche Stimme und damit Ideal jeder den gleichen Einfluss haben. Wenn das große Geld sich jetzt aber Einfluss kaufen kann und auch wenn es publiziert wird, das sehen wir an der Mövenpick-Spende und so weiter, dann wird das problematisch. Interessant ist ja, ich komme noch mal auf die Gründungsgeschichte der Parteienfinanzierung zurück. Als die eingeführt wurde damals, hat man das damit gerechtfertigt, dann könnte man Großspenden verbieten. Nicht nur von juristischen Personen, überhaupt Großspenden. Damit wurde das damals gerechtfertigt. Das hat man aber vergessen. Ja. Jetzt hat man beide Probleme. Sehr hohe Staatsfinanzierung und Großspenden. Man sollte also wirklich jetzt an die Großspenden rangehen. Das scheint mir sehr wichtig. Sie haben vorhin nach Möglichkeiten gefragt, wie man das objektivieren kann. Die unabhängige Kommission war im Gespräch. Aber wer bestellt denn die Mitglieder der Kommission? Das machen doch wieder die Parteien oder die Parlamente. Und die werden dann solche Leute in die Kommission nehmen, die den Parteien was Gutes tun wollen.
Wobei
weil sie dann
im Jahr 2001
auch gut,
schon auf die Problematik der Sponsoren hingewiesen
noch,
haben.
Noch
das war ja eine unabhängige Kommission.
Die heißt unabhängige Kommission.
Und hat der Bundespräsident damals einberufen, Roman Herzog? Doch.
Nein, also einer hat der Carsten eingesetzt, einer hat der Weizsäcker eingesetzt, da war auch ich Mitglied, da haben die Parteien das aber nicht gemacht. Und dann hat Rau einer eingesetzt. Also die wurden aber nach Parteikouleur besetzt. Und wenn die abschließend über die Parteienfinanzierung entscheiden, dann werden die Parteien natürlich solche Leute reinnehmen, von denen sie hoffen, dass sie ihnen gut gesinnt ist. Aber ein anderer Vorschlag. Nehmen Sie die Schweiz. Die Schweiz hat keine Staatsfinanzierung. Warum? Weil jedes Gesetz, das das Parlament dort beschließt, unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Volkes steht. Warum soll das Volk, also der Souverän in unserer Demokratie, nicht abschließend darüber entscheiden dürfen, wie viel Geld die Parteien kriegen? Es ist ja schließlich das Geld des Volkes, der Steuerzahler.
Gut, das wäre eine Möglichkeit. Es geht ja auch um die Frage, brauchen die Parteien überhaupt so viel Geld? Sie haben ja gerade dafür geworben, Herr Oberreuther, damit die Demokratie funktioniert, brauchen Parteien, politische Institutionen Geld. Aber man hat ja das Gefühl, dass sie im Geld schwimmen. Haben Sie inzwischen zu viel Geld?
Also, wenn Sie Parteimanager fragen.
Die würde ich jetzt in dem Zusammenhang lieber nicht fragen. Ich frage ja Sie.
Ist ja klar. Aber ich meine, ich habe das ja vorhin schon versucht zu sagen. Welche Ansprüche haben wir an die Kommunikationsform? Worauf sind wir eigentlich geeicht und bereit zu reagieren? Neulich habe ich irgendwo gelesen, ein Parteiführer sagt, wenn ich diese Einnahmen nicht mehr habe, dann kann ich meinen Parteitag nur noch in der Turnhalle abhalten. Dann schreibt der Journalist daneben, ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Die Frage ist natürlich nur, ob Sie dann mit einer Turnhallenveranstaltung und mit amateuristischen Performances noch Ihr Volk erreichen.
Wenn das alle anderen Parteien Volk auch wenn machen, dann schon.
Ja gut, also wenn wir also ins Parteiengesetz reinschreiben, Parteitage dürfen nur noch abgehalten werden, wo die Miete nicht mehr als 2000 Euro kostet pro Saal. Ich meine, irgendwo wird es ja auch läppisch und kindisch.
Aber lassen Sie uns doch dabei nicht zu abgehoben von der Realität diskutieren. Also wir wissen auch gerade, nochmal die Mediengesellschaft, in der wir leben.
Ja,
wir haben einen Parteitag, da werden die Reden, die gehalten werden, kaum noch transportiert, kaum noch berichtet. Es kommt viel stärker auf Bilder an. Ja? Bilder erfordern eine Umgebung, Bilder erfordern dann dementsprechend Geld. Auch die Medien haben Teil daran. Wir haben eben über Staatsverdrossenheit, Politikverdrossenheit geredet. Wir selbst in diesem Moment tragen mit dazu bei, das hat Hans Leyendecker gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir nicht Dinge skandalisieren, die eigentlich unproblematisch sind und uns den Dingen zuwenden, ja, verdeckter Lobbyismus und dergleichen, wo die wirklichen Gefahren, die wirklichen Intransparenzen liegen. Und insofern hat jeder, glaube ich, da seinen Beitrag dabei.
Gut, darf ich da schnell noch mal intervenieren?
Ist ja der Spiegel und Phoenix transportieren auch die Inhalte von Reden übrigens bei Parteien, bei Parteitagen. Herr Feldenkirchen, haben die Parteien zu viel Geld? Brauchen sie nicht so viel? Gibt es dann auch das Problem der Einnahmeseite nicht mehr?
Ich glaube, dass sie mit weniger auskommen könnten. Wie gesagt, also ich bin schon dafür, dass die Politik mit ordentlichem Geld ausgestattet ist. Aber wenn wir uns jetzt mal, vielleicht klingt es naiv, aber wenn wir es auf den Kern reduzieren, was der politische Wettstreit ist, dann ist das nicht der Wettstreit von Plakaten oder Bildern oder den schönsten Podien für Parteitagen, sondern dann sollte das der Wettstreit der Argumente und der Ideen sein.
Und mir kann
niemand erzählen, dass man dass Parteien erst ab 10 Millionen Euro anfangen können zu denken.
gibt ja auch kleinere. Nur, also verstehen Sie, ich weiß auch nicht, ob wir uns unter dieser Demokratie einen guten Dienst tun, wenn wir jetzt also sehr in die Details gehen, was ist zulässig, was ist nicht zulässig. Ich würde auf der anderen Seite sagen, okay, wenn wir die Einnahmen deckeln, was wir ja grundsätzlich tun, die Staatseinnahmen sind ja gedeckelt auf die im Gesetz stehenden 133 Millionen, wenn wir uns jetzt mal auf das Parteiengesetz einlassen und die Nebenaspekte beiseite schieben. Und wir haben zusätzlich, das ist vorhin zwar gesagt, aber dann doch wieder untergegangen, wir haben zusätzlich den Hinweis darauf, dass die Staatseinnahmen die eigenen Einnahmen nicht übersteigen dürfen. Wegen der freiheitlichen Gestaltung des politischen Prozesses, egal wie ich jetzt Staatseinfluss definiere. Also diese Dinge, glaube ich, sollten wir in der Diskussion behalten. Da sollten wir in der Diskussion auch noch behalten, dass die berühmten Großspender sich ja insofern auch schon Zügel anlegen, als sie in aller Regel alle wesentlichen Parteien gleich bedenken. Fast gleich groß. Also die Banken, die wesentlichen, die Autofirmen spenden der SPD, sie spenden der Union, sie spenden der FDP ein bisschen mehr als den anderen. Die Solarindustrie sucht sich auch ihre Klienten oder Sponsoren im Parlament, die ich bisher als Partei noch nicht genannt habe. Also es gibt, ich finde das interessant, was Sie sagen als Wirtschaftsvertreter, die Wirtschaft kann darauf verzichten. Ja, natürlich. Also wenn die Dinge sauber zugehen, ja, und wenn wir davon ausgehen, dass politische Entscheidungen nicht käuflich sind, und wenn wir auch davon ausgehen, dass die Nähe der Interessen zur politischen Diskussion unabhängig davon ist, dass Geld fließt, und davon müssen wir ausgehen, ja, idealiter müssen wir davon ausgehen, dann könnte man auf dieses ganze Spendensystem verzichten.
Aber dann verstehe ich eines nicht. Also wenn die Wirtschaft darauf verzichten kann, warum haben wir dann überhaupt eine Diskussion über politische Einflussnahme?
Also ich stimme damit nicht überein, dass Sie sagen, wenn zum Beispiel die Automobilindustrie an alle Parteien bis vielleicht auf die Linke und die Grünen spendet, dass das unproblematisch ist. Nein, das ist besonders problematisch, weil das zeigt, dass die Automobilindustrie einen ganz massiven finanziell unterstützten Einfluss auf die Politik ausübt. Wenn Sie an die FDP, an die CDU, CSU und an die SPD gleich, dann sind die alle Auto, haben die alle ein Faible für Autos in der und Politik? Glauben, also das so macht, die, ja. macht die Sache nicht weniger problematisch.
Ich gehe jede Wette ein, dass der ADAC mehr Einfluss hat auf die politische Entscheidung aus der Automobilindustrie.
Wir leben in einer Demokratie und wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht plutokratische Züge reinkriegen. Wenn aber man mit Geld politischen Einfluss kaufen kann, also das braucht nicht unbedingt die direkte Entscheidung, sondern auch der Zugang zur Macht. Aber dann kriegen wir plutokratische, also Plutokratie, Herrschaft der Reichen, dann kriegen wir plutokratische Züge und das ist ein Grundübel in der Demokratie. Lassen Sie mich auch noch eins noch mal sagen. Sie sagten eben, wir sollen uns auf die Parteien im engeren Sinne begrenzen. Die kriegen 133 Millionen alle zusammen im Jahr. Aber auch die Fraktionen machen Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Abgeordneten mit ihren Mitarbeitern machen Öffentlichkeitsarbeit. Und glauben Sie, dass der Bürger unterscheidet, ob das die Fraktion oder der Abgeordnete oder die Partei ist? Der wirft mit Recht alles in einen Topf. Die Abgrenzung ist formal. Der Bürger sieht aber hier, das ist der Abgeordnete der CDU, das ist die Fraktion der CDU, das ist die Partei der CDU und wirft alles in einen Topf. Deswegen bestehen Zusammenhänge. Und ich sagte vorhin ja schon mal, alle zusammen kriegen nicht 133 Millionen, sondern 1.000 Millionen, das mehr als Fünffache. Und wenn Sie das rausnehmen, nehmen Sie das Wichtigste raus. Die Parteifinanzierung, die engere, 133 Millionen, ist gedeckelt. Die Zahlungen an Fraktionen, Stiftungen, Abgeordneten, Mitarbeiter sind nicht gedeckelt. Deswegen wachsen die so fantastisch. Also wir müssen das mit reinnehmen, sonst schließen Sie das Wesentliche raus.
Also ich habe erhebliche Bedenken gegen das dahinterstehende Demokratieverständnis auch. Wissen Sie, ich meine, der Bürger... Nein, überhaupt nicht. Also da bin ich ja ganz bei Ihnen.
Na Gott sei Dank.
Das ist ja jetzt zu polemisch zugespitzt. Schauen Sie mal, der Bürger hat einen legitimen Anspruch auf kommunikative Zuwendung seiner Abgeordneten und seiner Fraktionen. Und ich muss sagen, also wenn man diesen politischen Willensbildungs- und Kommunikationsprozess auch finanziell unterstützt, dann dient das natürlich dem, was im Gesetz auch als eine ständige, lebendige Verbindung zwischen Volk und Staatsorganen.
Ja, Sie müssen es doch als Einheit sehen.
Sie waren doch selbst eben schon zwei Schritte weiter, indem Sie gesagt haben, man kann nicht beides haben. Diese, wie Sie finden, üppige staatliche Finanzierung von Politik und die Großspenden. Und ich finde, wenn wir uns darauf verständigen und uns dann entscheiden und uns gegen die Großspenden entscheiden, dann tun wir der Politik einen größeren Gefallen, als wenn wir die Selbstfinanzierung jetzt dermaßen in Frage stellen.
Nein, nicht in Frage stellen. Es geht nur über die Größenordnung, dass wir uns recht verstehen. Wir können das nicht zurückschrauben. Es geht nur darum, ob das weiter dynamisch wächst oder ob wir auch das ein bisschen begrenzen.
Wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist, dass wir automatisch unterstellen, also ich bin nicht so naiv, wie ich gerade formuliere, aber dass wir automatisch unterstellen, dass eine Spende an Parteien etwas zu tun hat mit dem Kauf politischer Entscheidungen. Also vielleicht wäre es nicht ganz falsch, auch mal darüber nachzudenken, ob jemand, der am Amt inne hat, es trotzdem unabhängig im Geiste ausfüllt und ausführt, obgleich er eine Spende irgendwo herkriegt, weil er weiß, dass er nicht der Plutokratie, sondern der Demokratie verpflichtet ist.
Aber Baron von Fink konnte man ja gut sehen, dass Landschaftspflege eine sehr langfristige Angelegenheit ist.
Da waren Sie auch alle beteiligt. Und Sie haben auch alle Ihre Quittungen gekriegt. Und ich sage Ihnen, das Parteiensystem in der Bundesrepublik hat unter nichts so sehr gelitten wie unter den sich wiederholenden Parteispendenaffären.
Absolut.
Und Sie können also an politischer Bildung Millionen ausgeben. Ein einziger Parteispendenkandal macht Ihnen die über Nacht kaputt, weil das die Glaubwürdigkeit des politischen Systems untergräbt. Und weil wir ohnehin Probleme haben mit der Akzeptanz von Parteien in der politischen Kultur. Aber
eigentlich eher wieder ein Argument für staatliche Parteienfinanzierung.
Bitte?
Ja, eher wieder ein Argument für staatliche Parteienfinanzierung.
Wir werden kein ideales System bekommen. Ich glaube, das System, in dem wir momentan leben, der rechtliche Rahmen, der ist nicht perfekt, weiß Gott nicht. Und es gibt da Dinge, die sind zu kritisieren, die muss man deutlich ansprechen. Aber es ist ein System, was verhältnismäßig transparent ist und was verhältnismäßig große Sicherheit bietet, dass es nicht missbraucht wird. Auch diese Dinge sind momentan, die sind aufgefallen, sie sind in der Diskussion und sie werden dann auch sanktioniert werden. Ob sie angemessen sanktioniert werden, ist ein anderer Fall. Wir hatten eben die Frage, warum reden wir denn über politischen Einfluss? Kann man das kaufen? Ganz klar, wir haben Wahlkampf momentan und auch dort müssen wir sehen, dass dort ein Geschäft betrieben wird, was knallhart kalkuliert, ja, es sind Sendezeiten, es sind Zeilen, die da produziert werden und es ist ein Mittel, ich würde es als Parteimanager wahrscheinlich ähnlich machen, es ist ein Mittel, um ein Thema hochzuziehen, was dem politischen Gegner schadet. Simple as that.
Ist das also gar nicht so, werden die Parteien gar nicht so sehr manipuliert von ihren Geldgebern und Spendern?
Jetzt kann man lang drüber reden, ob riesige Zahlungen, wie im Falle Baron von Fink, ohnehin auf eine große Sympathie in den betroffenen Parteien, CSU und FDP in diesem Falle gestoßen sind, oder ob da über steter Tropfen hüllt den Stein auch etwas geschehen ist. Diesen Nachweis wird man nie erbringen, deshalb ist es müßig, darüber zu reden. Unterm Strich entsteht ein Schaden. Und eben auch durch diese Kreativität, über die wir am Anfang gesprochen haben, entsteht ein großer Schaden. Witzigerweise war derjenige, der für den Landesverband NRW, der CDU, diese Schreiben formuliert hat, von denen Jürgen Rüttgers nichts gewusst haben will. Der war vorher, hat das Marketing für Melita-Filtertüten in den USA gemacht. Der sagt, also ich kann bei dem ganzen Verhalten nichts Anrühriges erkennen. Wenn die Parteien solchen Strategen, denen es eigentlich egal ist, ob sie Parteien, Politik oder Melita-Filtertüten vermarkten, überlassen, dann ist das, glaube ich, wirklich ein schlechter Weg.
Das ist ein ziemlich zentraler Punkt, über den wir leider noch nicht geredet haben.
Und zu dem wir auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Es sind nur noch wenige Sekunden.
Ein Satz noch. Der Stil, der dahinter steht. Ich meine, diese Frage, dass ich also meinen Ministerpräsidenten anbiete zum Gespräch gegen Geld, egal ob das jetzt Käuflichkeit begründet. Aber die Frage ist doch, also Lammert sagt zu Recht, so etwas Belämmertes hätte er selten gesehen.
Selten dämlich.
Dämlich. Die Frage ist doch, wie denken Parteien heute eigentlich als Agenten der Demokratie, die sich so aufführen, als ob es keine Trennung gäbe zwischen Parteiinteresse und Amtsverantwortung? Das ist für mich das eigentliche Skandalon. Den Parteien gehört der Staat nicht. Und das ist in gewisser Weise der Punkt, der eigentlich im Mittelpunkt dieser ganzen Auseinandersetzung stehen müsste, bevor ich über Spenden und ihre Höhe rede und ihre Begrenzung.
Also von dieser Seite betrachtet, von der finanziellen Seite, ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Also keine Plutokratie mehr, kommunikative Zuwendung, nicht zu viele Einnahmen. Und die Wirtschaft ist gar nicht so erpicht drauf auf Spenden. Da haben wir einiges jetzt gelernt in der Sendung. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, bleiben Sie weiterhin bei Phoenix. Thank you.